Test, Ense, Zwehe, Drehe, Wir, Bede, Kene.
Ene, Kene, Bede.
Drehe.
Los. Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie turbulent war die Zeit nach dem Öffnen unserer Beziehung?
Lisa, wirklich, wirklich gute Frage. Wow. Nee, echt?
Das war, also ist es jetzt gespielt
oder
nein, echt?
Nein, das ist real. Das okay. ist wirklich jetzt gerade meine aktuelle Gefühlslage.
Okay. Ja.
Und deswegen gehe ich auch einfach mit einer ganz, ganz spontanen Nummer. Und zwar gehe ich mit der 8.
Hm? Keine 7, Emily.
Oder, nee? Nee, ich muss mich revidieren. 9. Es war eine glatte 9.
Echt, ja?
Ja, ja. An Turbulenzen kaum zu übertreffen.
Ja, ich...
Auch als Co-Pilot war es turbulent.
Ich würde eine... 9... Es reicht noch nicht ganz zu 9,5, hätte aber Potenzial. Mhm. Können wir es so stehen lassen?
Also 9.
Ja, können wir starten, Emily?
Wir können sowas von loslegen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers.
Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen Lislis und auch meine kleine Wenigkeit, Emily.
Emily.
Oh, gar nicht mal schlecht, gar nicht mal gut.
Ja, Emmy, was soll ich sagen? Lang ist's her, würden ja alte Leute sagen.
Naja, 2 Wochen. 2 Wochen.
Ja, man muss sagen, es tut mir leid, Ratis. Wie gefühlt 3/4 von Deutschland hat es mich auch umgehauen mit einer Atemwegserkrankung. ich bin nämlich einfach aufgestanden mit Husten und dann ging es mir nicht gut. Und ich sag mal so, das trage ich bis heute in mir. In meinen Atemweg quasi.
Und wir wollten euch einfach ersparen, dieses laufende und ständige Husten. Gehuste auf euren ja. Ohren zu haben, weil das war wirklich, also ich spreche jetzt nochmal von mir,
ja.
Ich fand es belastend
ja.
und ich habe mir ja keinen Podcast angehört, sondern ich musste dich ja einfach so hören. Deswegen ja. finde ich, für die Drahtis wäre das zu viel verlangt.
Ich glaube auch und ich sag mal so, unsere Stimme ist unser Kapital, da sind wir ehrlich.
Ganz genau.
Und da ist es natürlich fatal. Wenn unsere Stimme angeschlagen ist.
Fatal, wenn das Kapital angegriffen
Richtig.
Ist.
Und ja, da hat Emmy gesagt, pass auf, Lisa, auch wenn du so gerne möchtest, das können wir nicht machen. Und das verstehe ich auch, weil mit einer verschnieften Nase, ständigen Hustanfällen, da habe ich jetzt auch nicht so Lust, meinen Lieblingspodcast zu hören. Und ich danke euch für eure Geduld. Es waren dieses Jahr ein paar Ausfälle, es tut mir leid. Aber dem ist jetzt so.
Wir können auch schon mal sagen, eigentlich warst du immer daran schuld, wenn die Folge ausgefallen ist. Entweder du warst on Tour oder du warst krank. Und das ist
Und Emily, das finde ich schön, dass wir hier so als Team rüberkommen an dieser Stelle.
Nee, es muss auch mal eine radikale Schuldzuweisung ja. geben, finde ich schon.
Aber man muss ja sagen, die letzte Folge, die dann online kam, die war ja sehr specialig mit Fabian. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass er dabei war. Und ich glaube, die Folge kam auch echt gut an. Also wir haben ein paar Nachrichten bekommen, dass er als Person auch sehr sympathisch rüberkam.
Ja.
Und genau, deswegen, und nee, nichts deswegen. Ich wollte mich einfach noch darüber hinaus entschuldigen, wegen meiner Krankheit.
Und deswegen können wir jetzt weitermachen, wolltest du vielleicht sagen.
Genau, Emily. Und ich freue mich auf diese Folge. Ich bin eigentlich ganz gut drauf, außer dass unsere Nachbarn... hier schon wieder Terz gemacht haben.
Also wenn wir irgendwann anfangen zu flüstern, jetzt in dieser Folge, ja. wundert euch nicht, wir haben vielleicht einen kleinen Anranzer bekommen.
Und das liegt nicht an den Nachbarn, die uns auch eine Sprachnotiz an unser 100 Drahtseilakt-Special mal geschickt haben, sondern die Nachbarn, die wahrscheinlich gar nicht wissen, was eine Sprachnotiz ist.
Oder was ein Podcast sein könnte.
Richtig. Mhm. Ja, ansonsten muss ich noch einen kleinen Teaser setzen, Emily, denn... man will es ja oder kann es gar nicht glauben. Wir hatten letzte Folge einen Gast und es wird wahrscheinlich aussehen, als hätten wir entweder nächste Folge oder darauf die Folge einen weiteren Gast und zwar einen sehr besonderen Gast und zwar
ja.
meine Mama.
Mhm.
Die wird nämlich eine Folge mit uns aufnehmen und vielleicht, weil sie auch so eine Quatschtante ist, könnte es auch sein, dass es 2 werden. Mal gucken.
Ja, wir überlegen uns auch noch ein bisschen, wie wir es gestalten werden. Ich fände es auch eigentlich ganz cool, wenn wir vorher einen Fragensticker in der
ja.
Story hauen.
Ja.
Und dann dürft ihr, liebste Drahtis da draußen, ihr dürft an yeah. Lisas Mama Fragen stellen. Also das finde ich halt auch spannend, die sie beantworten muss. Und überlegt euch gute Fragen. Die Frau ist nämlich sehr rede- und sprachgewandt und eine kleine Tratschtante.
Und ein Wort fehlt noch. Schlagfertig. Das
das ist ja auch.
Und lustig. So, und jetzt wollen wir uns aber erstmal konzentrieren auf diese Folge, Emily. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Random Frage.
Ja, liebste Lisa.
Lieber Lisa.
Kleine Startschwierigkeiten. Ja. Soll ich direkt anfangen?
Fang du mal an, das fände ich ganz gut.
Lisa, ich würde gerne von dir eine deiner schlimmsten oder nervigsten Angewohnheiten erfahren. Teile uns bitte jetzt eine mit.
Oh, das ist ja voll deep. Mhm.
Ich bin back.
Also ich glaube, erstmal muss ich sagen, ich denke, dass ich nicht so viele habe.
Weil natürlich.
Das sind nicht schlimme Angewohnheiten, das sind einfach ein paar Schwächen, woraus man auch wieder Stärken machen kann.
Du musst selber lachen, du merkst es, ne?
Ja, ich würde vermuten, ich selber nehme es gar nicht so wahr. Wenn mir das dann aber Leute sagen, finde ich es auch selber sehr nervig. Mhm. Es ist tatsächlich, und das kriegst du am meisten mit, du bist da am Puls der Zeit, Puls meiner Zeit dran. Das ist tatsächlich, dass ich so eine Chaos-Queen bin. Mhm. Und dass ich Sachen liegen lasse, wo Leute denken, sowas kann man hier liegen lassen. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also ein Haargummi neben dem Kochtopf. Wow. Lisa.
Du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich habe natürlich auch gedacht, was könnte es dann bei Lisa sein? Und ich muss gestehen, es ist mir wirklich schwer gefallen. Also ich dachte, Mann, also ich will es gar nicht aussprechen, aber die Frau hat wirklich wenig wirklich nervige Schwächen. Eigentlich bist du ja übersät von positiven Aspekten.
Schwächen.
Und weißt du, was mir eingefallen ist? Es ist auch, dass du so wahnsinnig chaotisch bist und deshalb so wahnsinnig oft Sachen verlegst. Also exakt das, was du genannt hast, habe auch ich mir vorab überlegt für dich. Und ich finde es doll nervig, wirklich doll nervig, weil es passiert bestimmt 5-mal am Tag, dass du fragst, Emmy, wo ist Emmy? Und es ist auch immer in so einer komischen, in einem Tonfall, der auch einfach schon nervig wirkt. Und dann muss ich deinen Kladderatutsch suchen. Und finde ihn natürlich, weil der ist eigentlich nicht verlegt, sondern du bist nur so gedankenlos manchmal.
Ja, und das Krasse ist, dass das eigentlich komplett konträr zu meinem Arbeitswesen ist. Hm. Also in der Arbeit bin ich schon strukturiert.
Ich glaube, das ist auch das Problem. So. Bei der Arbeit bist du so strukturiert, dass du im Freizeitbereich nichts mehr übrig hast von dieser Struktur. Und deswegen bist du im Freizeitbereich das pure Chaos.
Ja, also das glaube ich ist mit am nervigsten. Ansonsten, wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Persönlichkeit schaue, aber das finde ich jetzt nicht nervig. Das ist natürlich immer eine Auslegungssache, aber ich bin dann schon ein Mensch, der irgendwie denn sich schnell Gedanken macht, um schon 3 Schritte vorausdenkt und sehr schnell so weiterdenkt. Mhm. Und das kann manchmal für Menschen, glaube ich, viel sein. Aber ich stehe auch dazu, dass ich manchmal ein bisschen viel bin. Ich bin viel chaotisch, viel emotional.
Du bist einfach viel manchmal.
Viel, ja.
Das trifft es ganz gut.
Viel und doll, glaube ich. Das ist so meine
Extrem.
Stärke und Schwäche zugleich.
Du bist extra. Mhm.
Extravagant. Emily, was ist bei dir?
Bevor ich sage, was ich von mir denke, was würdest du denn über mich sagen?
Wie, jetzt drehst du es um? Ich hab's ja auch nicht dir zurückgegeben.
Dann werde ich es jetzt mal sagen.
Warte. Ich glaube, was dich nervt, ist, dass du dir... Oh Gott, das ist jetzt aber... Nee, ich hau's jetzt raus.
Jetzt lass es mal raus.
Ich glaube, dich nervt es manchmal, dass du im Kopf ganz viel hast, was du angehen willst, wie du es angehen willst. Und da gibt's ja auch so ein Sprichwort... Ich weiß gar nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber ein Stichwort oder ein Stichsatz, Theorie und Praxispunkt. Also in der Theorie sagt dann Emmy zum Beispiel, oh, für Drahtseilakte, da könnte ich Stories machen und da könnte man ja auch, weiß ich nicht, letztens ja auch einen Contentplan kreieren und bla bla bla. Und in der Praxis ärgerst du dich dann aber selber, dass es bei der Umsetzung ein bisschen hapert.
Ja,
weil
also
du dir keinen Plan so, weil das dann schon wieder zerstreut.
Ich bin da ein bisschen unstrukturiert tatsächlich. Und ich glaube, was da so ein bisschen auf mich zutrifft, ist, was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Und ich verschiebe alles immer auf morgen,
voll.
Übermorgen und nächste Woche. Und nächste Woche naja, ist dann halt einfach nicht passiert. Aber ich habe es nicht genommen, ehrlicherweise.
Aber habe ich recht damit?
Ja, es stört mich schon ein bisschen. Aber ich finde, es geht, weil wenn ich, naja...
Naja, sich dann mit der Schwäche zu beschäftigen, kannst du ja dann auch erst morgen.
Das verschiebe ich dann auch meist, genau. Ich denke mal, ja, es gibt Baustellen, Emily, an dir. Die solltest du angehen, ja, aber da ist auch noch morgen für Zeit. Weil heute bist du ja auch so viel und so gut und so toll. Da kann die Schwäche auch bis morgen warten. Nein. Ich glaube, ich denke immer, was wirklich wichtig ist und was ich wirklich machen will, das mache ich schon. Und wenn ich dann währenddessen, ich sage, ich mache das morgen, übermorgen, wenn mir dann auffällt oder ich vergesse das in Gänze, dann denke ich, so wichtig kann es ja nicht gewesen sein. Und dann, also damit begründe ich das dann für mich. Dann klingt es eigentlich wieder ganz plausibel. Nee, aber ich habe aufgeschrieben, wenn ich nervös oder gelangweilt bin, dann knabbere oder knibbel ich an meinen Nietnägeln und das nervt mich wirklich doll.
Was ist denn Nietnägel?
Na, das ist die Haut um den Nagel herum.
Das nennt man Nietnagel?
Ja, das weißt du nicht?
Nee, Haut um Nagel, dachte ich. Wofür steht das Niet?
Weiß ich nicht, was heißt Nietnagel?
Weil ich kenne Nietengürtel zum Beispiel.
Nietnägel.
Aha.
Und da knibbel ich dran und ja, das sieht manchmal blöd aus, weil dann ist es entzündet, dann fängt es an zu bluten. Und ich meine, also die Lesben unter uns, die werden sich jetzt vorstellen können, warum das auch vielleicht ein Ding ist, was nicht so gut ist. Mhm.
Stille, geil.
Und das wäre es jetzt auch schon gewesen. Damit würde ich sagen, können wir weiter zur nächsten Category.
Nee, ich habe noch eine Frage, Madame Pompadour.
Ach so.
So, und jetzt kommen wir zum All in All und dann haben wir endlich hier den
zum
Sack
Song
zu.
Zum Song der Woche zur besten Kategorie, genau.
Also pass auf. Welche deiner Jugendträume haben sich erfüllt?
Meiner Jugendträume?
Ja, oder Kindheitsträume.
Ganz spontan. Also ich habe eine fantastische Beziehung. Das war immer ein Traum von mir, eine Beziehung zu haben tatsächlich irgendwie.
Mhm.
Ich habe eine Katze, das war auch immer ein Traum. Ich habe eine eigene Wohnung, das finde ich auch ziemlich cool. Und naja, also im Beruf habe ich noch nicht, das war auch ein Traum, aber da bin ich ja quasi gerade in der Mache.
Ne? Ja.
Ich bin gerade auf dem Weg dahin.
Ja.
Ansonsten, ich würde sagen, du erzählst erstmal von deinen
und du überlegst
erfüllten
noch?
Träumen
und du
und
guckst,
ich
ob sich während der Zeit nochmal was erfüllt.
Genau.
Okay. Ich glaube, ganz oben steht die Liebe zu Berla, klar. Weil ich habe ja schon im Grundschulalter ungefähr gesagt, dass ich nach Berlin ziehen will. Mhm. Und das habe ich. Definitiv hat sich das erfüllt, weil ich lebe jetzt schon 7 Jahre in dieser Weltmetropole Berla, klar. Und allgemein halt das Leben hier, also das Leben in so einer Großstadt. Wenn ich damals immer so GZS geguckt habe, dachte ich so, boah, das wäre schon geil, wenn man irgendwie eine Bar hat, wo man mit Freunden reingeht und das vielleicht auch unter der Woche. Und in einem Freundeskreis hat man einen Friseur und kennt aber auch noch jemanden aus der Gastronomie, genau, Emily. Und das genieße ich schon sehr und das hat sich definitiv erfüllt. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Arbeit schaue, finde ich, hat sich das schon erfüllt, dass ich sehr selbstständig arbeiten kann und sehr eigenständig. Also ich bin zwar angestellt, bin ja aber auch ein bisschen freiberuflich unterwegs. Warum lachst du jetzt?
Ist dir mal was aufgefallen bei deiner Begründung und bei meiner? Oder also der, im Vergleich, ist dir was aufgefallen?
Nee.
Also ich habe zum Großteil materielle Dinge genannt oder so, so Sachen, die man wirklich sehen
Dinge,
kann.
Materielle Dinge, meine Freundin, meine Katze.
Naja, aber
ja.
So Dinge,
ja,
die man sehen kann, die man fühlen kann, die man anfassen kann.
Und ich habe Gefühle genommen.
Und du hast eher so eine Wohlfühl-Komfortsituation beschrieben. Finde ich sehr interessant.
Ja. Ja, jedenfalls zu meinem Job, dass ich bin ja teils auch freiberuflich, aber bin ja auch angestellt, aber dennoch habe ich das Gefühl, die Art der Arbeit und wie ich arbeite, ist schon sehr selbstständig und eigenständig und das mag ich sehr.
Ich glaube, ich war damals auch noch viel zu jung, um mir wirklich auszumalen, wie es dann wäre, wenn man erwachsen ist und selbstständig lebt, weil jetzt würde ich, also rückblickend, wenn ich nochmal ein Kind wäre oder nochmal jugendlich, würde ich sagen, auf jeden Fall möchte ich später mal mein Leben so leben, wie ich es leben will. Das mache ich gerade aktuell.
Ja.
Aber es war irgendwie kein Wunsch von mir. Aber das ist eigentlich das Beste und Schönste an meiner aktuellen Situation, finde ich.
Ja.
Dass ich das Leben lebe, was ich mir irgendwie schon gewünscht habe, immer.
Das ist eh das geilste Gefühl tatsächlich. Und natürlich immer wieder voller Tatendrang zu sein, jetzt habe ich es, dass sich natürlich auch in der Zukunft noch was verändern kann. Aber so wie es gerade ist, dass ich da super happy bin und mir so ein Leben immer wieder anpasse, wie ich glücklich bin. Also wie ich glaube, glücklich zu sein.
Mhm.
Also weil ich kann ja nicht sagen, ich kaufe mir jetzt eine geile Kaffeemaschine und weiß, dass mich das super glücklich macht, wenn ich es nicht mal ausprobiere und denke, es könnte mich glücklich machen.
Toll, Lisa, schön.
Ja, herzlich willkommen zum Motivationspodcast. Die Coaches Lisa und Emmy sind hier. Sag doch mal was.
Der Titel war nicht wahr, sondern
war
schön.
Auch nicht schön. Nee. Gut, Emily, dann kommen wir jetzt zu Aus dem Nähkästchen.
Vielleicht wäre der Titel auch gewesen Der Weg in ein besseres Leben mit Lisa und Emmy.
Da hast du dir jetzt richtig
die wilde
richtig
Fahrt
einen Kopf
beginnen.
Gemacht, ne?
Nö, noch nicht. Es war jetzt gerade aus dem Ärmel geschüttelt, geschenkt.
Ja, und bei dir kommt was aus dem Ärmel und jetzt kommt von mir was aus dem Nähkästchen. Können wir das machen?
Ja.
Okay, pass auf, Emily. Ich bin schon auch ganz aufgeregt. Also ich habe eine Sache, die ich jetzt schon seit 2-3 Wochen immer wieder erzählen will aus dem Nähkästchen. Das verschieben wir nochmal, weil da kam mir was zwischen.
Aber warum denn jetzt?
Nee, weil das, was jetzt kommt, ist der Knaller.
Okay.
Okay, pass auf. Ich hatte ja 2 Recherchen zu tätigen.
Ja.
Hatte ich ja versprochen. Die Folge vor Fabian könnt ihr sehr gerne hören. Das müsste die, sag mal schnell, genau, die 121 müsste das sein, die Folge 121, genau. Ich sollte ja erstmal herausfinden, ob man Gäste gendert.
Ja.
Wen haben wir da gefragt? Natürlich Gender-Experte, wie er sich selber wahrscheinlich nicht betiteln würde. Fabian Grischkart, er hat gesagt, er gendert das eigentlich nicht. Und er sieht es auch nicht so ein, weil grammatikalisch ist es eher schwierig.
Mhm.
Richtig? Also haben wir das abgehakt. Also wir werden weiterhin Gäste sagen, oder?
Gäste. Gäste oder Gast. Innen. Wir haben hier einen Gast.
Ja. Okay, haben wir das abgehakt. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu dem...
Jetzt kommen wir zum Spannenden. Kommen wir jetzt zu dem Klumpfuß-Fetisch-Ding.
Ja.
Oh.
Und Emily, ich habe mich da in Sphären begeben, wo ich froh war, dass mein Browser auf privat war.
Mhm.
Denn nur mal noch zum Kontext. Emily hat mir die Frage gestellt, wer eher von uns einen Fußfetisch hätte. Und dann kamen wir ganz schnell darauf, dass ich ja einen Klumpfuß habe. Und wie sieht eigentlich die Fetischwelt rund um Klumpfüße aus? Da habe ich mich natürlich ins Netz begeben und habe da so verschiedene Sachen herausgefunden.
Ja.
Erstmal ist ganz groß in der Schlagzeile gewesen die Serie House of Dragon. Das ist eine Prequel-Serie von Game of Thrones. Jetzt mal eine kurze Einschubfrage. Weißt du, was eine Prequel-Serie ist?
Auf keinen Fall.
Das wundert mich, weil du wolltest ja auch Kritikerin werden für Serien und Filme und
aber
Bücher.
Aber da hätte ich mich ja dann explizit auch angelesen für solche Anlässe.
Kannst du dir dann erschließen, was das ist?
Na, ich nehme an, so eine Ablegerserie. So ein, man geht auf einen Charakter nochmal spezieller ein oder auf einen Handlungsstrang nochmal spezieller ein und macht quasi so einen Abkömmling der Hauptserie.
Ja, also es ist sozusagen eine Erzählung, die als Fortsetzung teilweise genommen wird oder man spezialisiert sich auf
Ich bin doch im
Charaktere.
Business.
Ja klar, Emily. So, House of Dragon, kommen wir zurück. Und da gibt es den Charakter Lars Strong.
Ist der auch Strong?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich stecke nicht in der Serie drin und auch nicht in dem Typen. Aber in Folge 9 kommt raus, Achtung Spoiler, er hat einen Fußfetisch. Und da gibt es ganz verschiedene Indizien. Das habe ich auch geliebt, mich mal so reinzulesen, weil da dachte ich, das ist ja die Welt meiner kleinen Emmy-Maus. Also da sämtliche Kritiken, wo welche Sequenz länger gedreht worden ist. Und unter anderem war da ein großes Indiz, weil es eine lange Sequenz auf seinen Klumpfuß gab.
Er hat einen Klumpfuß?
Er hat einen Klumpfuß. Und
der Schauspieler hat einen Klumpfuß oder ist es für die Serie und für den
ja, das
für die Rolle
jetzt nicht
extra?
Ich denke mal für die Rolle. Also der Klumpfuß ist klar benannt und dass er einen hat und dass er diese Behinderung hat.
Okay, finde ich großartig.
Und es gibt da halt eine lange Sequenz auf diesen Fuß und diese Sequenz spielt eine lange Rolle oder eine zentrale Rolle, weil danach muss sich irgendwie die Königin ihren Schuh ausziehen oder so und er wird darauf halt mega geil und so. Und er holt sich auch einen runter, wenn...
Mhm.
Ja, ja. Also nur kurzen Einschub. Klumpfüße werden auch sichtbar gemacht bei sowas. Das finde ich sehr wichtig, sonst fühle ich das...
Nee, ich finde es auch gerade jetzt wirklich schön, dass es auch mal eine Serie gibt oder auch Filme dann gibt, wo auch so ein bisschen eine Klumpfuß-Sichtbarkeit geschaffen wird. Weil wir sind hier in der queeren Community. Ja. Wir predigen ja Sichtbarkeit, Toleranz, absolut. Offenheit. Absolut. Alles darf so sein, wie es ist. Und auch ein Klumpfuß, finde ich, hat durchaus ein bisschen mehr Präsenz aber verdient. Emmy, das klingt es echt gibt so viele Menschen, die wissen, was ein Klumpfuß ist. Und ich finde das frech. Du lebst aber damit tagtäglich so, und andere wissen nicht, was es ist. Das kann nicht sein.
Es klingt so, als ob wir tagelang hier sitzen und oder ich habe dich kennengelernt und sag, also Klumpfüße sind für mich unterrepräsentiert. Ich fühle mich in der Gesellschaft nicht angekommen. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass das auch mal zentral im Fokus steht, gerade im Kontext von Fußfetischen. Aber noch viel wichtiger, worauf ich dann gelandet bin, also die Recherche hat da noch nicht geendet. Mhm. No, no, no. Denn ich habe mich weiter auf die Suche gemacht und habe dann nach, tatsächlich habe ich das in die Google-Liste eingegeben. Wie gesagt, war privat, ist es nicht mal nachvollziehbar für andere, dass ich da auf Seiten war. Ich habe nämlich Klumpfuß und Pornos eingegeben. Das war nicht so leicht, also da ist ein bisschen rau, also die Sphäre oder dieser Bereich ist echt unterrepräsentiert.
Ist rar.
Da muss man echt überlegen, ob ich nicht die Branche wechsle, weil finde ich schade. Es gibt tatsächlich bei Fersensporn, und das fand ich ganz witzig, weil da ist ja auch in dem Wort Fersensporn ist ja auch Porn drin. Ist mir dann erstmal aufgefallen.
Ja.
Da gibt es auf einer Seite auch eine Kategorie.
Aber hast du bei diesem Wiki-Fußladen da, hast du da mal geguckt, ob es da...
Ach so, nee, aber weil ich habe eine andere Story noch. Stimmt, ich wollte ja auf diese Wiki-Fußseite, Wiki-Feed oder wie die heißt. Mhm. Ja, dazu bin ich nicht gekommen, weil jetzt kommen wir zum allergrößten Highlight, was ich gefunden habe. Denn ich bin auf einer Seite gelandet, wo über Fetische sich ausgetauscht wird.
Ja.
Und da berichtet eine Frau von dem Fetisch ihres Partners und schreibt, dass dieser eine Leidenschaft hätte zu Schuhen und gewissermaßen auch zu Füßen in Einlagen. Auch ein absurder Fetisch.
Okay.
Aber hey, alle hier offen... vielleicht ist es auch ein Drahti gewesen, weiß ich nicht, oder wird noch einer. Jedenfalls hatte sie bemerkt, dass sich dieser Fetisch von Schuhen und auch sehr speziellen Schuhen hat angefangen, weil er eine Leidenschaft zu Buffalos entwickelt hat.
Mhm.
Und dann kam er in Berührung mit orthopädischen Schuhen, hat diese aber verwechselt und dachte, das wären Buffalos gewesen und hat plötzlich gemerkt, er hat eine krasse Zuneigung oder empfindet da
zu
einfach...
Zu orthopädischen Schuhen.
Ja, zu orthopädischen Schuhen. Und er hat sich dann offenbart und hat ihr das gesagt, dass er gerade dann Schuhe präferiert für Klumpfüße, also orthopädische Schuhe.
Ehrlich?
Für Klumpfüße, ja. Und er hat gesagt, dass er sich das wünscht, dass sie die manchmal trägt oder dass sie dann mit ihm spazieren geht in den Schuhen oder dass die nur zu Hause stehen. Also während des Sexes braucht sie die nicht, da kann sie gerne, fand ich auch geil, hat sie noch dazu geschrieben, heiße High Heels, da dachte ich, na, das ist ja genau das Gegenteil, kann sie beim Sex tragen, heiße High Heels.
Aber erstmal so ein bisschen Lust machen mit den besagten Schuhen.
Ja, und es sollen halt orthopädische Schuhe sein. Natürlich habe ich da kleine Flashbacks bekommen, in meine Kindheit, denn ich hatte solche orthopädischen Schuhe für Klumpfüße.
Und da hat sich auch was geregt manchmal?
Nein, absolut nicht, nein. Weil diese Schuhe regen bei mir gar nichts. Also da ist eine Sahara-Wüste unten rum. Also
okay.
Ist jetzt nicht, dass ich... und ich fand das so krass, weil sie hat geschrieben, ich habe jetzt nochmal mit ihm geredet, weil ein paar haben darunter kommentiert, okay, wie sieht das aus? Wie sollst du das tragen? Wie sollst du diese orthopädischen Schuhe einbinden? Da hat sie aber nochmal einen Beitrag untergeschrieben, sie hätten jetzt Schuhe sich rausgesucht, aber diese Schuhe bekommst du ja nicht einfach so.
Du brauchst da tatsächlich jemanden, ja. Der mit einem ärztlichen Überweisungsschein
richtig.
Wahrscheinlich die Schuhe bestellt.
Und da dachte ich halt kurz, ob ich da ein Business draus mache und mir halt orthopädische Schuhe anschaffen lasse.
Und du verkaufst
die
für
verticke die
Menschen
für 2000 Euro oder so mit Fetischen.
Ja, aber ganz kurz, also wirklich schöne Geschichte, Lisa. Danke dafür, tolle
fand
Recherche.
Fand ich nicht spannend.
Doch, fand ich sehr spannend und sehr interessant. Ich finde aber ehrlich gesagt wahnsinnig schön, dass die besagte Person aus dem Forum da einfach so offen und ehrlich und nett mit umgeht und dass der Mann auch offensichtlich so viel Vertrauen in seine Partnerin hatte, das mit ihr zu teilen. Das finde ich wirklich großartig, hat mir wirklich Spaß gemacht beim Zuhören.
Ja, und das Krasse war auch, weil ich genau das Gleiche wie du kurz empfunden habe, so krass, aber sie hat gesagt, mir ist das wichtig und er hat sich mir gegenüber geöffnet.
Ja,
und
wie
ich
schön.
Würde das gerne angehen, dass ich irgendwie an solche Schuhe komme, weil ihm das wichtig ist. Natürlich gibt es bei mir Grenzen, aber wenn ihn das geil macht, dann trage ich halt solche orthopädischen Schuhe. Nur, wo kriegt man das her? Weil das sind ja Maßanfertigungen.
Ja.
Und wenn wir keine Behinderung haben, kommen wir halt nicht an solche orthopädischen Schuhe. Also irgendwie finde ich es auch abstrus, aber irgendwie auch total witzig.
Und irgendwie auch süß.
Ja, und auch irgendwie bewundernswert, dass, ja, wie du gerade meintest, so eine Frau damit einfach dann so souverän mit umgeht. Und ich habe mich gefragt, was dieser Fetisch auslöst mit den in Einlagen, weil da hatte ich mich dann auch kurz nochmal in dem Forum weitergeklickt. Weißt du eine Richtung, warum das Leute anziehend finden, ihre PartnerInnen in Einlagen zu sehen?
Auf keinen Fall. Hast du da eine Idee?
Nee, die Erklärung habe ich mir dann nämlich durchgelesen.
Ach so, nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kann jetzt auch nicht. Ich kann mir da nichts erschließen.
Ein Mann, glaube ich, war das, der hat beschrieben, es geht darum, den Fuß zu sehen. Also er hat es irgendwie so beschrieben, ich liebe es zu sehen, wie der Fuß meiner Frau wohlwollend eingebettet wird, weil er sich in oder auf einer Einlage befindet oder
okay.
so. Also wirklich krass in so einer Materie. Und dann kommt noch, und er liebt dieses Gefangensein, weil Füße mit Einlagen haben eine gewisse Richtung, in die sie laufen müssen oder sind teilweise eingeschränkt, weil sie sich nicht normal verhalten können, die Füße, sondern gerichtet werden. Und diesen Prozess fand er sehr anregend, dass seine Frau quasi Einlagen tragen muss.
Das finde ich irgendwie richtig cool.
Und da wurden sogar Fotos reingeschickt, wie denn die Füße aussehen mit den Einlagen.
Hör mal, das ist ja
krass,
richtig, da steckt ja was dahinter.
Ja, und da muss ich mal sagen, Grüße gehen raus an meine Klumpfuß-Community. Ihr seid mega korrekt. Also das ist jetzt hier nicht dirty und von oben herab, sondern auf Augenhöhe, so wie ich die Klumpfuß-Leute kenne. Auf Augenhöhe, manchmal nicht. Manchmal hinkt man, ich weiß nicht. Ich kenne auch gar keinen, außer mein Vater,
nee.
Den Klumpfuß hat.
Ich habe gerade auch gedacht,
Nein, das war jetzt auch ein Scherz. Nochmal hier ganz laut ausgesprochen, jeder soll seinen Fetisch, solange andere nicht, wie hatten wir das jetzt in der Doku gehört? Wir haben nämlich eine Doku gesehen. Solange ein Mensch nicht anderen wehtut oder sie verletzt, psychisch als auch physisch, finde ich, sollte jeder Fetischraum bekommen.
Ja, gut, dass du es ansprichst, Lisa. Ich habe heute mal wieder einen Drahtseilkauf für euch. Und zwar würde ich gerne allen Menschen, die RTL Plus haben, ans Herz legen, die Doku OnlyFans Uncovered sich anzugucken. Weil ich muss sagen, das ist eine Doku, die war wirklich hervorragend gemacht. Ja, da kommen wir jetzt gerade auch auf Fetische zu sprechen. Das ist ja relativ passend, aber ich fand's mega, dass die Plattform wurde da dargestellt, auf eine andere Art und Weise. Also man konnte greifen, wozu dient diese Plattform überhaupt erst einmal?
Ja.
Dann, man kann damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Also das war wirklich sehr erschreckend, dass Leute 4- bis 6-stellig verdienen im Monat durch diese Plattform allein. Und ich mochte es auch wahnsinnig gern, dass sie diese OnlyFans Community oder diese OnlyFans-Bubble von so zwei Seiten beleuchtet haben. Also die Schattenseiten davon, die Lichtseiten, die guten Seiten, dass normale Menschen gezeigt worden sind, so wie du und ich, die es einfach privat vielleicht jetzt anfangen zu machen. Oder aber auch natürlich ganz bekannte Vertreter und es gibt ganz, ganz, ganz viel nackte Haut. Also
ja, das wollte ich
man
nämlich gerade
zum Teil alles, wenn man denn möchte.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn ihr unter 18 seid, dann solltet ihr diese Serie nicht gucken.
Warum nicht?
Weil es ist ausgeschrieben Ü 18.
Ja, aber auch Leute,
da können
mit
wir
16,
jetzt nicht
auch Leute mit 16 konsumieren Pornos, also bitte.
Ja, aber wir haben auch einen Bildungsauftrag, deswegen sag ich mal so, Tante Lisa fände es nicht so gut, wenn ihr euch das einfach so reinzieht.
Und Tante Emmy sagt, was alle Leute nicht wissen, ist schon in Ordnung.
toll. Guter Kopf und böser Kopf. Na, dann macht, was er wollt. Ich fand die Doku auch sehr gut. Es ist sehr viel nackte Haut. Es werden auch Intimbereiche und sexuelle Sachen gezeigt. Und es ist wirklich voll spannend, so diese ganze Macht auch rund um OnlyFans und was das für Strukturen auch mit sich bringt und so. Also sehr spannend.
Es ist super spannend. Ja. Es ist halt wirklich auch ein seriöses, reales Business. Also es ist jetzt nicht einfach nur so eine Schmuddelseite, wo, also das hat halt nichts mit Prostitution oder Escort oder ähnlichem zu tun, sondern es ist halt wirklich seriös. Schöne Inhalte werden da auch hochgeladen. Also natürlich kann es immer missbraucht werden, aber die Doku hat eher die guten Seiten gezeigt,
ja,
wo es um ästhetische Aufnahmen geht oder ging.
Ja.
Mochte ich gern, war wirklich schön. Außerdem ist natürlich wieder wahnsinnig viel passiert. Ihr wisst es schon, liebste Drahtis, in unserem Leben passiert immer wahnsinnig viel. Gerade auch in 2 Wochen. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich letzte Woche auf Arbeit habe ich was sehr Witziges erlebt. Nee, diese Woche. Also aber für euch letzte ist ja auch... auf Arbeit habe ich was Witziges erlebt. Und zwar für die Leute, die letzte Folge gehört haben mit Fabian Grischkat.
Ach so.
Da habe ich ja aus Spaß erwähnt, dass ich vielleicht mal sein Blut auf dem Tisch haben werde in Zukunft. Und wie der Zufall es so wollte, kam es tatsächlich dazu, dass ich in der letzten Woche ganz rein zufällig genau seine Probe ausgepackt habe und dann sein Blut auf meinem Tisch hatte.
Richtig krass.
Also ich habe gedacht, ich werde verrückt. Vor allem, also die Probe hätten auch 8 andere Menschen auspacken können, aber nein, sie ist genau in meiner Hand gelandet und ich habe sie gesehen, den Namen gesagt, gedacht,
du,
ist
Emily,
das eigentlich
aber,
großartig.
Ja, und da kommen wir zum springenden Punkt, nichts passiert ohne Grund.
Ja. Ich bin gerannt mit der Probe. Ich bin sofort losgerannt und habe gesagt, die muss sofort, es muss gemessen werden, es ist wichtig. Hier geht es um Leben und Freundschaft.
Oh Mann, Amy, ey.
Ja, also das war schön. Nee, das war wirklich toll.
Cool. So, sollen wir zur nächsten Kategorie springen?
Auf jeden Fall.
Kategorie springen. Und zwar kommen wir jetzt zu Schätz doch mal. Man muss dazu sagen, Emily und ich, wir haben jetzt die ganze Zeit in der Vorbereitung diskutiert. Nee, wir haben nicht gestritten, wir haben diskutiert, wer denn jetzt Schätz doch mal macht und wer Skala 1 bis 10 macht, weil wir uns da mal abwechseln. Und eigentlich wäre ich dran gewesen, ich sag das hier in der Öffentlichkeit, ja Emily, ich wäre dran gewesen, aber ich hatte ein kleines Hängerchen, nachdem uns die Nachbarn von nebenan angekackt haben, hatte ich richtig schlechte Laune und habe dann keine Studie gefunden und dann haben wir schnell noch geswitcht. Also Emily, the stage is yours.
Ich habe deinen Job übernommen, kann man so sagen, ne? Ja. Und zwar mit einer Online-Umfrage der Partnerbörse Gleichklang. Mal was anderes, mal ein bisschen frischer Wind
Gleichklang.
Hier.
Gleichklang.
Gleichklang, fand ich
klang
schön.
Ist das eine Partnerbörse für Homosexuelle?
Nee, denke ich nicht.
Das wäre aber witzig.
Weiß ich nicht. Die Studie ist aus dem Jahre 2021, also relativ frisch.
Ja.
Befragt worden sind dabei 330 Personen, insbesondere Mitglieder dieser Gleichklang-Partnerbörse natürlich. Mhm. Darunter befanden sich 151 Männer, 247 Frauen und 2 nicht-binäre Personen. Die Gesamtheit der Menschen befand sich in einem Alter zwischen 23 und 75 Jahren. Thema und Gegenstand der Studie war sexuelle Vereinbarungen in deren Beziehung.
Okay.
Also von den befragten Personen.
Ja.
Und da haben sie nochmal, also die Studie wurde nochmal aufgegliedert.
Ja.
In Trennungsraten von Paaren im Vergleich. Und dazu wirst du jetzt ein paar Fragen beantworten müssen.
Okay.
Es geht also quasi darum, ob sich Menschen eher in einer monogamen Beziehung trennen als in einer offenen Beziehung.
Mhm.
Und da geht's jetzt los hier.
Krass.
Wie viel Prozent der Personen trennen sich in einer monogamen Beziehung ohne Sex?
Also die hatten eine Beziehung, hatten nie Sex?
Oder hatten dann keinen Sex mehr?
Sowas gibt's?
Wie viel Prozent der Personen trennen sich in einer monogamen Beziehung ohne Sex? Also, dass sie keinen Sex hatten, war dann schon auch Teil des Trennungsgrundes.
Ja, aber Emily, noch mal kurz zum Verständnis. Ich bin jetzt hetero. Und du bist jetzt ein Typ. Und wir kommen zusammen, haben eine Beziehung und da haben wir keinen Sex.
Irgendwann nicht mehr.
Ach, irgendwann nicht mehr.
Ja, nicht von vornherein. Nee,
ich dachte
schon. Es geht darum, dass die quasi eine extreme Sexflaute hatten.
Okay, und aufgrund dessen, wie viele haben sich... Okay. Ja, ich habe es heute nicht mit der Kategorie Shitstorm, ich merke das schon. Ich glaube, das ist viel. Sexflauten, das ist ein großes Thema. Ich würde sagen 66%.
Auf gar keinen Fall, Lisa, du bist viel, viel, viel zu hoch.
Ja?
25%.
Ein Viertel.
Yep. Wie viel Prozent trennen sich in einer monogamen Beziehung nach einem Seitensprung?
Oh.
Also der Seitensprung war Grund zur Trennung.
Ich glaube, dass es, da muss ich umdenken, Emily. Ich glaube, das ist krasser als eine Sexflaute.
Mhm.
Definitiv. Das heißt, wir liegen über 25%.
Also Sex ist schlimmer als kein Sex, wenn man es so nimmt.
Das könnte dann eine Studie von dir sein.
Mhm.
Das heißt, wir liegen über 25%, gell? Nick mal?
Ich sag gar nichts.
Dann würde ich sagen, jeder dritte Seitensprung wird nicht verziehen und man trennt sich. Ja. 35%.
Nee, auf keinen Fall.
Hä?
71,42%.
Ja.
Also.
Ja, okay, dann muss ich jetzt wieder umdenken.
Fast 3/4 der Befragten haben gesagt, wir haben uns getrennt nach dem Seitensprung dann.
Okay.
Mhm. Wie viel Prozent, wie viel Prozent trennten sich in einer offenen Beziehung? Da ist aber nicht angegeben, ob der Grund die Öffnung war, sondern die trennten sich aus einer offenen Beziehung heraus. Einfach
okay.
Schluss gemacht.
Der Grund ist nicht bekannt quasi.
Ja.
Nur der Zustand ist bekannt.
Genau.
Mhm. Ich würde jetzt sagen, gar nicht so hoch.
Mhm.
Okay, das klang positiv. 20%.
Gar nicht mal so schlecht, 16,66%.
Ja, klar.
Und wie viel Prozent trennten sich in einer monogamen Beziehung?
Der Zustand war monogam?
Ja.
Ja.
Und die haben sich getrennt.
Mehr.
Fremdgehen war nicht der Grund dafür.
Ja. Aber könnte auch.
Nee, die Frage wurde ja schon gestellt.
Wir waren gerade bei 16, gell?
Mhm.
Dann mehr. Mehr.
Meinst du?
Oh. Nee, das ist ein Test. Das ist ein Test.
Na komm.
25%.
Nee, 14,84%.
Weniger?
Weniger als nach, also oder Menschen aus einer offenen Beziehung heraus. Aber das ist ja alles sehr, sehr nah beieinander. Was sagt uns das, Lisa?
Dass offene Beziehungen gar nicht so schlecht sind.
Ganz genau. Das war auch das Resümee der Studie, dass man jetzt nicht sagen kann, dass sich Menschen in offenen Beziehungen eher oder weniger trennen,
ja,
sondern es ist gleich. Menschen
ja
trennen sich, Menschen trennen sich nicht. Das passiert nun mal, egal welche Beziehungsform sie vorher hatten.
Oh, Emily, als ich jetzt gerade deinen Satz beenden musste, habe ich mich gefühlt wie in so einer Schulklasse, wo ich jetzt nicht wusste, ob ich das Richtige sage. Okay, also wir sind jetzt im Thema drin. Und zwar haben Emmy und ich die ganze Zeit schon überlegt, wann wir diese Folge aufnehmen. Denn wir haben ja... Wann war denn das? Hast du nochmal nachgeguckt, wann wir die Folge gemacht haben zu wir öffnen unsere Beziehung?
Nee, war das irgendwann im Sommer rum? Nee, im Herbst schon, ne?
Nee, im Sommer. Da war nämlich noch CSD-Zeit.
Es ist jedenfalls schon ein paar Monate
ja
her.
Also gehen wir jetzt mal von Juni aus. Genau, und Emmy und ich wollten uns eigentlich nochmal damit auseinandersetzen, was jetzt so alles passiert ist, wie es uns gerade damit geht, was wir irgendwie mitnehmen, was sind Erkenntnisse, weil wir finden, teilweise kommt das dann zu kurz, wenn man irgendwie sagt, ja, wir haben es jetzt geöffnet, sondern was hat das auch für einen Rattenschwanz und was macht es auch mit einer Beziehung? Und da finden wir das schon immer wieder wichtig, mal so ein Update zu geben quasi. Natürlich immer mit gewissen Schwerpunkten. Genau. Habe ich was vergessen, Emily?
Nö, ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir wollen euch einfach so ein bisschen mitnehmen auf dem Weg unserer Öffnung. Das war ja unser Kerngedanke, deswegen wir die erste Folge dazu aufgenommen haben. Und jetzt fanden wir, ist es wieder Zeit, ein Update zu geben, weil es sind Dinge passiert. Es ist auch genug Zeit vergangen, um diese Dinge zu reflektieren und jetzt anschaulich darlegen zu können. Deswegen.
Emily, du hast dich aber auch gerade schön ausgedrückt.
Danke.
Also sehr schön. Okay, Emily, was würdest du denn sagen, was ist seit dem Öffnen passiert? So eine ganz spezifische Frage.
Ja, direkt mit der Tür ins Haus fallen, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, wir sollten erstmal noch die Drahtis abholen oder auch wer jetzt immer zuhört gerade, dass wir die letzte Folge vor ein paar Monaten haben wir ja mit den Worten beendet, dass Menschen auf einer Party küssen völlig okay sei, so sinngemäß. Und egal, was wir auch fühlen anderen Menschen gegenüber, wir können das ansprechen. Aber wir haben uns da nicht festgelegt und haben auch eigentlich erstmal Regeln beschlossen, um sowas zu verhindern oder zu vermeiden. Also wir wollten das prinzipiell nicht. Deswegen haben wir es ja auch eher genannt, wie haben wir es denn genannt? Offene Monogamie, glaube ich, zu Beginn.
So, ja.
Und ich würde sagen, jetzt sind wir nicht in einer offenen Beziehung, sondern wir haben ja eher einen polyamoren Weg eingeschlagen, so möchte ich meinen.
Mhm.
Soll ich mal eine Kurzfassung geben, was wir so erlebt haben?
Genau, ich hätte sonst auch einfach nur gesagt, dass das, um es in einem Wort auszudrücken, es war eine Achterbahnfahrt.
Mhm.
Und jetzt kannst du gerne so eine kurze Zusammenfassung geben. Ich glaube, es ist auch besser, wenn einer das kurz zusammenfasst und dann gehen wir auf gewisse Punkte ein.
Ja, also ich würde schon sagen, dass wir unsere Freiheiten haben wir genossen und haben wir auch, also wollten wir auch so umsetzen. Deswegen haben wir natürlich auf ein paar Partys ein bisschen rumgeknutscht.
Mhm.
Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Dann haben wir unsere Regeln und Grenzen nochmal ganz neu verhandelt. Da kommen wir auch später nochmal so ein bisschen zu. Lisa hat sich tatsächlich, darf ich so sagen, erneut verliebt? Ja?
Ja, auf jetzt jeden Fall waren da Gefühle im Spiel.
Ganz genau. Und wir sind auch ins Online-Dating eingestiegen.
Mhm.
Liebste Drahtis, wir sind bereit für euch. Spaß.
Emily, ich habe dir von vornherein gesagt, du sollst das langsam anteasern. Ja. Krass, ja, jetzt hast du es so aneinandergereiht. Es war es schon, aber es war sehr viel.
Das war die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und ich weiß auch, dass viele Sachen da herausfordernd waren. Das ist aber auch teilweise wichtig war. Ich weiß auch, dass ich dich mit manchen Sachen verletzt habe, ne, die irgendwie passiert sind, die aber auch wichtig waren. Also deswegen passt so gut Achterbahnfahrt.
Mhm.
Also es klingt jetzt irgendwie vielleicht auch für manche so, boah, krass, was ist da denn los gewesen so? Aber eigentlich fand ich, haben wir da sehr viel Positives erfahren.
Total, also ich finde, es war natürlich irgendwie so ein bisschen zwischen elektrisierend und müßig und überfordernd. Also so, ja doch, kann man schon ein Stück weit so sagen. Ich glaube, das Wichtige ist dabei, dass natürlich all diese Schritte separiert passiert sind.
Mhm.
Und wir ja soft angefangen haben mit, okay, erstmal knutschen. Und wenn da Unmut aufgeploppt ist oder aufgetaucht ist, dann haben wir darüber gesprochen und haben geguckt, wie wir uns da so ein bisschen mitnehmen können auf dem jeweiligen Weg. Und ich glaube, man muss auch tatsächlich erstmal anfangen. Das ist halt das Wichtigste.
Mhm.
Und das haben wir gemacht und da bin ich sehr froh drüber. Weil man kann ja lange überlegen, welche Regeln und welche Grenzen möchte ich mir setzen, welche will ich meinem Partner, meiner Partnerin setzen, wie will ich es irgendwie angehen, wovor habe ich Angst. Ich kann mich auch in meinen Gedanken verstricken.
Ja.
Aber letztlich werde ich immer erst wissen, wie es sich anfühlt, wenn irgendwas mal passiert ist.
Mhm.
Und du wirst eigentlich immer Fehler begehen. Das ist gar nicht anders möglich. Du wirst immer einen Schritt zu weit gehen vielleicht oder häufiger einen Schritt zu weit. Du wirst, weiß ich nicht, auch mal Gefühle verletzen, du wirst mal die falschen Worte finden, du wirst auch vielleicht mal traurig sein und so einen kleinen Stich im Herzen spüren, aber wer nicht anfängt, der kann auch nie was erleben und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, dann sollte man auch loslegen und das machen.
Mhm.
Das klang wie so eine Abschlusssituation jetzt, ne? Aber nein, es war eigentlich
war
der Einstieg.
War das schon dein All in All?
Nope, auf gar keinen Fall.
Was fandest du denn mit die schwerste Herausforderung? Bei Sachen, also bei den Sachen, die passiert sind.
Die größte Herausforderung?
Mhm.
Ich glaube erstmal, das für mich selbst zu vereinbaren, auch Dinge zu machen. Also es klingt ja auch immer so schön, dass man sagt, okay, ich will jetzt mit anderen Leuten rumknutschen. Ich will mal ein bisschen mit denen dancen, ich will ein bisschen flirten, ich möchte ein bisschen Nähe austauschen.
Mhm.
Das Gefühl, was dabei aber erstmal auftritt, ist, ich betrüge meine Partnerin, meinen Partner gerade auf eine Art und Weise. Und ich finde, da muss man sich selber auch erstmal reinfinden, das Gefühl aushalten und das irgendwie dann in was Positives umwandeln.
Mhm.
Also, dass man quasi sein schlechtes Gewissen dabei verliert.
Mhm.
Ich glaube, dir ging es manchmal ähnlich, auch bei Situationen, dass du gedacht hast, also irgendwie fühlt sich an, als würde ich Emmy betrügen, aber ich darf das ja, wir haben das ja abgesprochen, sie ist ja glücklich darüber, dass das überhaupt passiert. Also das ist ja alles eigentlich in Ordnung. Das fand ich relativ schwierig tatsächlich Und ich glaube, dein Liebeskummer war mit das Schlimmste.
Der zweite Liebeskummer schon.
Dann. Ja.
Was fandst du daran am schlimmsten?
Ich weiß nicht, ob sich das Menschen vorstellen können, ob sich da hineinversetzen können, aber es ist total weird und ganz befremdlich, dass du von deiner Beziehungsperson Liebeskummer mitbekommst und ihn auch abbekommst zum Teil, obwohl mit deiner eigenen Beziehung alles in Ordnung ist. Also du führst eine hervorragende Beziehung und trotzdem ist die Person, die du mit ganzem Herzen liebst und die du glücklich sehen willst und die du auch eigentlich versuchst, jeden Tag glücklich zu machen, ist nicht glücklich. Aber nicht du bist schuld daran, sondern andere Situationen. Und das ist halt wirklich schwierig, das auszuhalten, weil du auch das manchmal das Gefühl hast, oder ich hatte das Gefühl, dass ich gerade einstecken muss und dass ich gerade so ein bisschen auf der Durststrecke hänge, obwohl ich weder was verbessern kann, noch habe ich irgendwas verschlechtert oder verschlimmert. Also irgendwie Hilflosigkeit, glaube ich, trifft es ganz gut, was ich da so empfunden habe und verspürt habe. Und ja, es hat mir halt auch so ein bisschen mein Herz gebrochen auf eine Art und Weise, dass deins gebrochen worden ist. So, es klingt ein bisschen pathetisch, weiß ich, aber es ist einfach nicht schön, wenn man die Person, die man liebt, leiden sieht und da möchte man eigentlich mal was gegen machen. Und das ist schon so ein bisschen doof gewesen. Und ich habe dir ja auch gesagt, dass ich dich in der Zeit hin und wieder auch vermisst habe, weil du natürlich nicht der wahnsinnig lebensfrohe Mensch warst, der du sonst bist und du warst auch mal abwesend oder hast auch mal mehr Zuspruch gebraucht als sonst oder auch irgendwie, du konntest halt auch manchmal nicht aufrappeln, Dinge zu machen und hast halt also in so einem klassischen Liebeskummer drin gesteckt.
Ja, und das war auch, wenn ich jetzt so auf die Zeit zurückblicke, ich muss sagen, das war eines der emotionalsten Momente, wo wir, da saßen wir im Auto und du hast zu mir gesagt, ich vermisse dich. Und ich habe es am Anfang nicht so greifen können, weil ich dachte, hey, ich bin noch hier und ich war jetzt gar nicht irgendwie geschäftlich unterwegs oder so. Und dann hatten wir da ja drüber geredet sofort und dass du mich wirklich als Menschen und als Partnerin vermisst. So. Und das war schon echt hart so. Und da sind mir auch echt so ein bisschen die Tränen hochgekommen und auch wenn, also als ich da nochmal Tage drüber nachgedacht habe, dachte ich so, boah, das ist eigentlich immer, also das war für mich auch ein Zeichen, das ist auch eine Grenze von einer offenen Beziehung, also du bist für mich da, ja, und wir können auch gerne über die Person oder Konstellation oder so immer wieder reden und das weiß ich auch, aber da muss ich sagen, da habe ich auch für mich ein Verständnis oder musste ein neues Verständnis von Verantwortung auch formen. Also, dass ich auch gewissermaßen eine Verantwortung für mich selber, für meine Beziehung, als auch für dich habe, wenn ich mich neu verliebe oder Gefühle entwickle und gewisse Konstellationen eingehe, dass ich da eine Verantwortung tragen muss und dass ich nicht darauf hoffe, oder mich darauf stützen kann die ganze Zeit, ja, ja, Emmy ist ja immer da und die hört immer zu. Ja, tust du, aber ich muss ja auch damit rechnen, dass das was mit dir macht. Und da kann ich mich nur aufrichtig entschuldigen, dass das teilweise gar nicht so eine lange Zeit, aber die Zeit, in der es war einfach nur belagert damit, dass es mir beschissen ging. So. Und das war nicht fair und daraus lerne ich viel oder habe viel mitgenommen. Und vor allem halt das Verständnis von Verantwortung. Weil die trägt man halt auch mit einer offenen Beziehung.
Aber wie hast du dich in der Situation gefühlt? Ist es dir aufgefallen, dass es vielleicht belastend sein könnte für mich oder für die Beziehung? Oder warst du so mit dir selbst beschäftigt und hast es gar nicht gemerkt?
Wir haben ja schon mal eine Folge über Selbstreflexion gemacht und da kamen wir ja beide drauf, dass wir eigentlich Personen sind, die das eigene Verhalten immer ganz gut reflektieren und einordnen können. Dadurch, dass es aber sehr emotionsgeballt war, diese Zeit, und ich auch irgendwie kein Verständnis dafür hatte, warum ich Gefühle entwickle, gerade aus der Erfahrung heraus, die wir davor gemacht haben, war ja eher der Gedanke, hey, wir haben jetzt Fun und wir öffnen jetzt die Beziehung und dann passiert halt sowas, was eigentlich auch gegen meinen Weg mit dir gesprochen hat, aber gegen Gefühle kann man halt nichts machen, das ist halt scheiße. Aber da habe ich schon gemerkt, ich habe das in dem Moment nicht gesehen. Ich habe eher gedacht, geil, ich habe eine geile Beziehung, in der ich immer offen kommunizieren kann und in der ich mein Leid beklagen kann, dass ich Liebeskummer habe wegen einer anderen Person oder anderen Personen. Aber ich hatte nicht auf dem Fokus, auf dem Schirm, was das mit dir macht.
Okay.
Erst als wir darüber geredet haben und wie krass das halt ist, dass man seiner Partnerin, also in deinem Fall, hilft beim Liebeskummer. Also das ist ja so eine Metaebene, die total absurd ist für monogame Beziehungen zum Beispiel.
Es ist völlig absurd und es fühlt sich auch zum Teil sehr, sehr absurd an, weil, also auf der einen Seite schafft es natürlich unheimlich Nähe.
Ja, ja.
Also, weil wenn man das durchlebt, das ist ja, also das ist ja das Worst-Case-Szenario eines Worst-Case-Szenarios in einer normal klassischen konservativen Beziehung.
Ja.
Dass sich jemand verliebt, ist ja schon mal das erste Mal, ach du Heilige. Und dann geht es kaputt und du hast den Liebeskummer und das ist natürlich sehr belastend, aber irgendwie waren wir uns da auch schon wieder näher als jemals zuvor irgendwie.
Absolut.
Also weil ich war ja diejenige, die dich da gestützt hat und dich gesteckt hat und ich war an deiner Seite, als es dir halt irgendwie wirklich, wirklich blöd ging. Und du hast mich da auch rangelassen, obwohl wir ja auch eine Beziehung führen, obwohl wir uns ja auch lieben und das war irgendwie ein total schönes Erlebnis, aber irgendwie auch gar nicht. Also natürlich nicht. Ich glaube, wir haben vielleicht vergessen zu sagen, wie es überhaupt dazu kam. Also wir haben natürlich jetzt nicht gesagt vorher, Lisa, alles cool, du darfst dich verlieben in XY und jeden, sondern es ist genau das passiert, worüber wir uns vielleicht vorher auch schon mal Gedanken gemacht haben. Wenn man sagt, man öffnet es auf eine gewisse Art und Weise, man darf flirten, man darf rumknutschen, man darf auch vielleicht mal schreiben mit jemandem, dann ist es nun mal nicht immer möglich, dass man körperliche Anziehung trennt von Emotionen. Und das ist genau dann halt auch passiert. Das eigentlich haben wir ja vorher gesagt, dass wir uns das jetzt nicht unbedingt wünschen und vorstellen, dass wir sofort loslegen mit einer Zweit-Dritt-Beziehung nebenher. Also nicht direkt Polyamor leben, sondern eigentlich wollten wir die Beziehung ja wirklich nur öffnen, um nochmal neue Eindrücke zu schaffen, neue Erlebnisse, uns irgendwie sexuell auszutoben. Und dann ist es so gekommen.
Ja, ja, voll. Und ich glaube, das war... Es war richtig, nee, was heißt richtig? Es war wichtig.
Wichtig und richtig irgendwie doch.
Wie es passiert ist und dass es so passiert ist. Es war aber auch einfach schwierig für dich, weil ich mich selber überhaupt noch nicht einschätzen konnte. Und immer zu dir gesagt habe, nein, das hat nur mit Spaß zu tun, bla bla bla. Und du mir aber vorher schon ganz klar Signale gegeben hast, ey Lisa, es könnte wirklich sein, dass das eine Person ist, in die du dich verlieben könntest. Hallo, es ist vor nicht allzu langer Zeit schon mal passiert, hallo. Und ich so, nein, voll cool. Ja, und dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert, wenn man es jetzt so formulieren kann. Und das war blöd und das war unfair dir auch gegenüber und da nehme ich auf jeden Fall mit, dass man sich absolut kennen muss in einer offenen Beziehung. Und ich sag ja aber auch zu dir, man kennt sich ja nicht sofort. Also man lernt sich ja auch selber kennen in gewissen Konstellationen. Wie tickt man da, wie funktioniert man da? Und deswegen bin ich da immer offen und bereit, an mir zu arbeiten. Aber deswegen passieren halt auch leider Fehler. Und deswegen ist es so... Ja, ich weiß, dass du in gewissen Situationen enttäuscht und verletzt warst. Dennoch hoffe ich, dass du genau auch weißt, dass das auch wichtig ist für unsere offene Beziehung, dass gewisse Schritte gemacht werden müssen, die vielleicht jemanden verletzen können. Es ist ja nie bewusst passiert. Oder jetzt, ich wollte dir eins reindrücken oder heimlich was machen oder so.
Ja, auf keinen Fall.
Sondern gewisse Sachen mussten passieren, damit ich jetzt weiß, wie ich das viel besser einordnen kann, um das in unserer Beziehung viel besser einzuschließen oder auszuschließen.
Kannst du vielleicht für die Drahtis erklären, wie du das meinst mit dem besser einordnen oder dich besser kennen, damit sie so ein paar bessere Begriffe dazu noch haben?
Naja, es ist natürlich schon so, wenn ich weiß, dass ich sehr auf Schreiben stehe und da sehr schnell auch eine emotionale Bindung aufbauen kann und da auch sehr flirty schreibe und sowas und da sich auch schnell irgendwie Gefühle entwickeln können und es in eine Richtung von Verliebtheit auch gehen kann, dann finde ich, hat das auch eine Art von, ich weiß selber, was ich da tue. Und wenn es aber auch gewisse Konstellationen gibt, wo ich eher denke, jetzt wäre eher nur Sex oder rumknutschen. Oder du sagst vielleicht auch, Lisa, bei der Person sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen oder so, dass ich halt dann nicht mich ins Feuer setze und sage, ja klar, Nummern tauschen und wir schreiben ein bisschen, weil ich halt meine Triggerpunkte dann schon kenne.
Ja.
Oder war das jetzt blöd?
Nee, das war richtig. Das war richtig. Ich wollte genau darauf hinaus, dass Also was ich gerade, oder was ich vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten hatte, wenn ich eine offene Beziehung führe, dann muss mir klar sein, dass ich keine Verbindungen eingehen darf, die irgendwas mit Verliebtheit zu tun haben oder die Emotionen in mir wecken könnten, die stärker sind als, ich möchte gerne mit der Person schlafen. Das darf ja dann eigentlich nicht passieren. Ansonsten muss man die Beziehung anders öffnen oder muss es mit seiner Partnerin, mit seinem Partner anders absprechen. Wenn ich aber sage, alles ist offen, klar, kann ich mich dann einfach so treiben lassen, aber kenne dich vor allem selbst. Nur weil du das eine suchst, kannst du das nicht immer bedienen. Also es gibt halt auch einfach Menschen wahrscheinlich, die nach dem ersten One-Night-Stand sind, die verliebt. Die müssen halt wirklich so ein bisschen gucken, wie kann ich das in meiner Beziehung dann trotzdem einbinden.
Ja, ja, voll. Und ich meine, und das passt jetzt auch gut zu der Frage, wie ist unser Ist-Zustand der Beziehung oder unserer Beziehung, weil ich finde, genau das versuchen wir herauszufinden. Weil es schon Momente gab, wo du gesagt hast, ey Lisa, ist das jetzt ein Muster von dir, dass du dich ständig dann in Persönlichkeiten verliebst oder schockverliebt bist oder tagesverliebt oder was auch immer und du bist dann eher Fraktion, naja, ein One-Night-Stand und dann ciao, Kakao. Und ob diese beiden Typen. Richtige Richtungen oder Typen, ob die überhaupt miteinander zusammen fungieren können.
Naja, ob die kompatibel sind miteinander.
Ob die kompatibel sind, danke. Und ich finde deswegen passt das zu dem, was wir derzeit so ein bisschen anstreben oder in welche Richtung wir wollen, weil ich habe ja von vornherein gesagt, ja, ich weiß, es wirkt jetzt von außen, dass ich der Typ bin, so ja, verlieben und Ich muss aber sagen, aus meinem Werdegang der Sexualität ist es ja jetzt nicht so, dass ich besonders viel Erfahrung gemacht habe mit One-Night-Stands oder mit einfach unverbindlichen Kontakten, sondern bei mir hat sich das ja so eingeschlichen, dass ich ja nichts anderes kenne.
Ja.
Und deswegen will ich trotzdem offen sein für das andere, dass man Leute einfach unverbindlich kennenlernt, dass man mit denen rumknutscht, vielleicht auch bimst und dann gut ist. Deswegen will ich mich noch nicht in diese Kategorie einreihen lassen, dass ich so bin, weil ich will selber erstmal herausfinden, ob das überhaupt zu mir passt.
Ja.
Und du grinst schon so vor dir her. Bin ich da falsch mit der
Annahme?
Nein,
nein, nein. Ich finde das total schön, dass du das erwähnst. Das mag jetzt für Leute so klingen, als würden wir einfach ohne Plan drauf losmachen.
Ach so,
jein.
Ja.
Also ja, es stimmt schon.
Na, wir
ein Stück
lassen
weit,
uns treiben so.
Dass wir nicht wahnsinnig viel Plan haben, aber wir wissen von uns, dass wir, also wir haben halt wirklich klare Tabus abgesteckt.
Ja.
Das sind Hardcore-Szenarien, die wir uns beim besten Willen jetzt noch nicht vorstellen könnten. So haben wir es halt deklariert. Alles andere, was sich darunter befindet in diesem ganzen, bei den ganzen Grautönen, ist für uns prinzipiell total in Ordnung. Es soll natürlich trotzdem vorher abgesprochen werden. Das muss auch mal vielleicht angekündigt werden.
Ja.
Also jetzt nach Hause kommen und sagen, ich habe mit drei Leuten geschlafen. Das fand ich ganz cool. Ich dachte, ich bin doch ein Mensch, der Affären haben möchte. Schwierig. Finde ich schwierig. Da kann man vorab schon mal sagen, du, ich würde gerne auf eine Party gehen. Es könnte sein, dass es zum Sex kommt. Ist das okay? Ja, dann vielleicht. Willst du mitkommen? Wie sieht's aus?
Ja.
Finde ich, ist ja die bessere Herangehensweise. Und wir haben aber gesagt, dass wir jetzt noch gar nicht sagen können, was für Typen wir unbedingt sind, was wir wirklich suchen, was wir wirklich wollen, womit wir uns am besten fühlen, sondern wir haben noch keine Ahnung. Wir sind halt immer noch wahnsinnig jung. Wir haben uns noch nicht so viel ausgelebt. Ich meine, wir sind jetzt seit 5,5 Jahren zusammen. Und da hat man jetzt noch nicht alles von seinem Sexleben erkunden können. Deswegen finde ich gut, dass wir einfach drauf losmachen und gucken, wo es uns hintreibt. Natürlich immer mit der Absprache des anderen, immer mit dem Einverständnis irgendwo und immer auch mit so einer Art Kooperation. Also weil wir ja eigentlich daran interessiert sind, all das gemeinsam zu erleben und nicht jeder für sich sein Süppchen kochen möchte.
Und das ist schon die Prämisse, die ich jetzt auch so mitnehme, dass wir irgendwie als Team immer noch da sind und dass sich das jetzt nicht in einem halben Jahr so entwickelt hat, dass wir irgendwie doch merken, jeder macht so ein bisschen seins und man redet darüber und dann ist gut, sondern dass wir beide schon das Gefühl haben, wir wollen gerne das gemeinsam machen. Und da kam ich aber auch innerlich in einen Konflikt, als wir dann mal darüber gesprochen haben, irgendwie Online-Dating zu machen, also dass wir als Paar ein Profil haben und irgendwie unsere Vorstellungen da teilen und auf der Suche dann danach sind, aber sehr offen, ne? Ob es jetzt eine Person ist, mit der wir ein Bier trinken gehen oder auf die fahren wir mega ab, da könnten wir uns sogar vorstellen, dass man mit der schon am ersten Abend verschwindet. Also ne, von der Bandbreite ist ja alles dabei, unsere Vorstellungen. Und da muss ich sagen, da war ich schon im Zwiespalt, als ich dann für die Personen, über die wir gesprochen haben, Gefühle entwickelt habe, dass das schwierig war für mich, dann da auch eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Weil es war natürlich dann irgendwie bei mir gefühlt so Wusel dahingehend und auf einmal kamst du um die Ecke, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wollen wir das starten? Und war es da irgendwie dann so Feuer und Flamme und ich dachte, ich weiß es gerade nicht. Es gab ja hier auch einen Abend, wo ich total zerrissen war und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte und habe einfach zu dir gesagt, ich weiß es nicht, ich kann dir gar nichts mehr sagen gerade. Dann mach selber Online-Dating, ich kann das gerade nicht, weil du hast ja dann auch gesagt, Lisa, du bist dann da nur so halbherzig. Und da habe ich gesagt, ja natürlich, weil da gerade halt eine andere Person für mich Prio hat. So, ne? Und da muss ich sagen, das ist schon dann schwer, das in Gleichklang zu bringen, dass du auch quasi deinen Part dann hast in der offenen Beziehung. Und da war ja dann auch kurz die Debatte irgendwie, machst du dir doch ein eigenes Profil und kannst da gucken und schalten und walten, wie du willst. Und ich bleib halt dann in dem mit der Gefühlslage da mit der Person. So.
Ja, aber das kam ja für mich gar nicht in Frage an dem Punkt. Weil ich glaube, deswegen können wir das auch so gut machen, deshalb funktioniert es, weil wir das alles gemeinsam machen wollen. Also wenn ich anfangen würde, allein zu daten, dann will ich ja aufgeregt nach Hause kommen und sagen, oh mein Gott, Lisa, hast du das gesehen?
Ja.
Boah, was wir geschrieben haben. Also unser Ziel ist ja immer, alles gemeinsam zu erleben, auch wenn es sich irgendwo an einem Punkt aufteilen sollte.
Mhm.
Wollen wir ja immer, oder sind wir immer ein Team, eine Einheit, und wenn du das nicht mit mir erleben kannst, dann will ich es irgendwie auch nicht erleben, dann bringt es mir auch nichts.
Mhm.
Dann habe ich nur die Hälfte an Spaß.
Ja, aber da wollte ich noch sagen, dass das schwierig für mich war und teilweise auch immer noch ist, inwiefern man da dann dem anderen gerecht wird. Ne? Also man will ja denn auch irgendwie dem gerecht werden, aber sich selber auch, welche Ansprüche hat man an sich selber, welche Erwartungen hat man, bla 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 bla. Und das ist schon, wenn das einmal so außer Wanken oder außer Kontrolle gerät kurz, wo man erst dachte, ja, na klar, probieren wir das aus. Und plötzlich denkt man, ah, na klar, kommt hier was um die Ecke plötzlich. Na, das habe ich mir ja richtig schön hier ausgemalt. Ja, aber dafür gibt es, glaube ich, keine perfekten Momente. Deswegen ist ja alles gut gelaufen und ich habe das ja auch klar kommuniziert. Du hast dich ja bei mir ja auch eher bedankt und hast gesagt, ja, danke, Lisa, dass du mich da jetzt auch mal reinlässt in deinen Kopf. Ich verstehe auch voll, dass das schwierig für dich ist, aber du musst auch mich, also du musst auch meine Sichtweise kennen. Ja. So. Ja, was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis aus der Zeit, um jetzt so mal den roten Faden zum Ende zu bringen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie wir es immer sagen, Kommunikation. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, direkt danach kommt, nur weil jemand alle Freiheiten hat, muss und will er sie nicht unbedingt nutzen.
Ja, voll.
Und ich glaube, das Kommunizieren und Machen dürfen schon manchmal so wahnsinnig viel Druck wegnimmt, dass es gar nicht immer zu Handlungen kommt und dass man sich da wirklich Stück für Stück und auch ganz langsam darauf einlassen kann, dass man jeden Schritt irgendwie einzeln gehen kann nacheinander und man fühlt sich dann doch überhaupt nicht überfordert eigentlich.
Ja. Ich finde, das hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich auch kurz dachte, hä, es ist ja gar nicht jetzt so viel passiert. Worüber wollen wir jetzt so großartig reden? Ja, es scheint vielleicht von außen nicht so viel passiert zu sein. Jetzt nach der Folge denke ich eigentlich schon.
Doch. Ja, ich dachte gerade auch, ich weiß nicht, also verlieben ist schon ein Ding.
Ja, das stimmt. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe überhaupt keinen Druck innerlich. Wir haben ja auch einige Diskussionen gehabt. Ja, und wenn jetzt in einem Jahr erstmal nichts passiert und da ist nichts, na und? Also es gibt ja da keinen Fahrplan. So, wir haben am 1.8. beschlossen, dass wir die Beziehung öffnen. Am 1.9. muss schon mit so und so viel geschlafen worden sein. Das ist ja alles, wir lassen uns da halt voll treiben. Und das will ich eigentlich immer mitnehmen, dass das aber auch wie immer ein dauernder Prozess ist. Also das merke ich halt. Es ist nie für mich ein Gefühl von, ja, wir haben uns darauf geeinigt und Punkt, sondern ich habe immer das Gefühl, es ist so am Leben und die Beziehung ist die ganze Zeit am Leben und...
Ich finde ein bisschen wie so ein fließendes Gewässer.
Ja, es
was
ist
was ab und
halt
an mal in einem See mündet, dann ist es ganz kurz mal so ein bisschen still und im Einklang und dann geht's aber wieder weiter zur nächsten Rafting-Tour.
Ja, und deswegen ist es halt immer was los und was ich auf jeden Fall als Erkenntnis mitnehme ist, wir sind halt ein Team und da kommt halt keiner ran. So, und wenn gewisse Sachen passieren... dann passieren sie dem Team. Also so, egal ob positiv oder negativ, da gehen wir irgendwie zusammen durch. Und das habe ich schon gemerkt und das will ich auch mitnehmen so weiterhin.
Auf jeden Fall.
Gut, Emily. Oh, irgendwie war es auch zwischendurch ganz schön emotional für mich, muss ich sagen.
Ich fand es sehr emotional, sehr viel, sehr geballt, vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert. Ich bin gespannt, ob wir Feedback auf die Folge bekommen. Liebste Drahtis, falls ihr nicht ganz folgen konntet, dann tut es uns natürlich leid, aber das sind ja hier unverblümte,
pure Emotionen.
Ungefilterte Emotionen, die kommen manchmal so rausgesprudelt und naja, ich meine so ein Start von einer offenen oder nicht monogamen polyamoren Beziehung, wie auch immer wir das jetzt das ganze, ganze Konstrukt hier nennen, Emmy und Lisa Beziehung vielleicht am besten, ist noch in der Mache, in der Schwebe und deswegen wird es am Anfang auch ein bisschen unkoordiniert wirken.
Du, und weißt du, was das ist? Authentisch.
Authentisch, real.
Ja.
Das ist hier quasi fast eine Echtzeit.
So, und genauso authentisch ist auch unsere vorletzte Kategorie und zwar All in All.
Willst du anfangen?
Ja, ich bin vorhin über ein Zitat gestolpert, weil ich auf der Suche war nach einer Studie, als ich angefangen habe zu suchen und dann verzweifelt bin. Aber da war irgendwie ein Zitat und das finde ich ganz schön. Denn, nee, wir machen es ohne Erklärung.
Okay.
Es ist von Simone de Beauvoir. Ich glaube, sie kommt aus Paris oder Frankreich. Die Harmonie zwischen zwei Menschen ist niemals gegeben. Sie muss immer wieder neu erobert werden.
Sehr schön. Also ich habe mich an meinem eigenen Gedankengut bedient, natürlich. Und deswegen würde ich gerne sagen, ich glaube, das Wichtigste ist nach wie vor, sich Zeit zu geben und zu nehmen, um mit Veränderungen zurechtzukommen und sich über seine eigenen Wünsche im Klaren zu werden. Denn überstürze nichts, aber sei stets offen.
Ach, Emily, das erwärmt mein Herz. Findste. Was soll ich sagen?
Vielleicht hat man es verstanden, vielleicht auch nicht, aber ich finde, es klang ganz wortgewandt.
Doch.
Schon, ne?
Nach der Folge muss man jetzt sich darauf einlassen können. Gut, Emily, jetzt kommen wir zu deiner Kategorie.
Jetzt, liebste Drahtis, kommen wir zur aller letzten und besten Kategorie. Und zwar zum Song der Woche.
Mm. Wir haben eine Playlist und die heißt Drahtzahl Takt.
Der Takt im Drahtseil hakt.
Ja, das war jetzt überhaupt nicht in meiner Melodie und in meinem Flow.
Nee, aber das war in meinem Flow.
Ja, also ich fange mal an.
Ja, gern.
Ich habe schon lange nichts mehr von ihm draufgepackt. Er ist aber für mich ein Kindheitsidol und er hat eine neue Single rausgebracht. Und vor allem finde ich, es ist ein Liebeslied, so schön geschrieben. Es ist für mich wie der alte Herbert Grönemeyer und es ist jetzt der neue Herbert Grönemeyer mit Unverlust. Und ich habe mir Kommentare unter dem Song durchgelesen auf Instagram.
Mhm.
Und da haben Leute geschrieben, das ist halt so ein richtiger, unkonventioneller Liebessong. Fand ich ganz cool.
Also, und der ist an mich gerichtet?
Der ist an dich gerichtet wegen dem ganzen Jahr. Ich finde, das ist mit das krasseste Jahr für unsere Beziehung gewesen.
Ja, ist es.
Und
das krasseste finde
ich
persönlich. Ich
habe den Heiratsantrag gemacht, nur nochmal, dass ich dir das hier sage. Und es drückt so ein bisschen auch die Liebe aus, die ich zu dir empfinde.
Süß.
Ja.
Ich habe natürlich keinen Liebessong. Ich habe einen Song wiederentdeckt und zwar ist es In Joy of Sorrow von Him. Kennst du die Band noch, Him?
Ja.
Der Song ist locker 20 Jahre alt wahrscheinlich, 20 Jahre nehme ich mal an. Aber ich habe ihn wiederentdeckt und wieder lieben gelernt und ich finde ihn einfach total schön, deswegen der muss auf die Playlist.
Okay, packe ich drauf. So, liebste Drahtis, und wir hören uns nächste Woche. Wir wünschen euch natürlich
wunderschöne Weihnachtstage.
Ja.
Und einen schönen heiligen Abend natürlich,
genau.
Weil es wird ja separat
Richtig. Erstmal habt ihr einen schönen heiligen Abend, dann wacht ihr morgens am Weihnachtsmorgen auf und dann dürft ihr euch frohe Weihnachten wünschen, denn das habe ich von Emmy gelernt, dass man das erst am ersten Weihnachtstag macht. Ich habe schon immer am 24. Leuten frohe Weihnachten gewünscht, das darf ich an dieser Stelle nicht mehr machen.
Du kannst gerne schöne Feiertage wünschen, ansonsten nein.
Und bleibt voller Harmonie. Ihr könnt ja das Zitat nochmal hören über Harmonie, was ich euch hier im All in All gepackt habe. Und ansonsten genießt die Feiertage mit euren Liebsten und dann hören wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich
wieder
mit meiner Mama.
Ja.
Ja. Und bis dahin,
tschüss.
Bye, bye. Ich glaube, wir haben es.